Bron Konter, Big Sport Podcast, diese Woche voller Begeisterung.
Euphorie!
Nach der Nazi. 4-0 gegen Bulgarien. Wir reden und wir sind am Durchdrehen. Und wir wollen, dass alle durchdrehen, weil sie das schon gemacht haben und immer noch machen vor allem. Wir reden leider, müssen wir auch von der Eishockey-Nazi reden.
Sie haben ein paar durchdrehen, nicht unbedingt im positiven Sinn. Und wegen der FIS drehen sie auch durch.
Jetzt auch noch.
Ach, es ist das einzige
Haftigem eigentlich. Hamilton geholfen hat und nicht durchdrehende Reifen, sondern der ist gut vorwärts gekommen in Brasilien. Plus
eben die FIS. Dort ist der ein oder andere auch durchgedreht vor dem Fernsehen.
Das und gesehen. Und beweisen. Und dann beweist in dieser Folge auch noch einer, dass er mit der Geografie auf Kriegsfuß steht.
Fantastisch.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Da sind wir wieder am Dienstag, 16. November.
Da sind wir.
Es ist ein grosser Tag, haben wir festgestellt. Nein, es war gestern ein grosser Tag, ein grosser Fußballtag.
Wir sind immer noch in der Euphorie.
Grosse Fußballnacht.
Wahnsinn.
Die Schweiz nimmt Bulgarien auseinander, schraubt die auseinander, das muss man so sagen. Gewinnt 4-0, insgesamt 6 Goal geschossen, 2 nochmal zurückgepfiffen worden. Unter anderem der Herr Gavranovic, der überraschenderweise im Offside war. Das auch noch nie knapp, genau. Der Sascha Rufer hat davon geredet, es hat sich um Millimeter gehandelt, was nicht falsch ist, wenn man...
Aber irrelevant.
100 Millimeter sind auch Millimeter. Aber ja, es ist
nein, es ist
nicht richtig. Ganz undeutlich gewesen.
Entweder misst man es noch, wie Kollege Stefan Roth jeweils sagt, oder man misst nicht. Und wenn man misst, ist egal, wie knapp das wird. Stimmt. Ist
leider hat er recht, aber das ist
immer
gar nicht...
richtig, aber wenn es einen betrifft, dann...
Ja.
Ich bin gleich am Zweifel, ob es nötig ist.
Genau.
So also kleinlich zu sein. Die Erbsenzählerei geht einem dann auf den Sack. Und wenn es für einen spricht, dann ist es natürlich logisch, dass man darauf schaut.
Das Gute ist, also, im Nachhinein so ist es nicht darauf angekommen. Man hätte sogar eins noch gewinnen können. Es wäre auch noch okay gewesen, weil die Italiener parallel in Belfast, wie man so schön sagt, in der italienischen Sportpresse ihren Titanic-artigen Untergang hatten. Ist irgendein Redakteur von der Gazette oder ich weiß nicht, wer es war. Ja. Ist aufgefallen, dass natürlich Titanic in Belfast gebaut worden ist oder von dort abgeleitet hat, mindestens. Ein gefährliches Halbwissen. Nein, gebaut und in Southampton ist sie abgefahren, irgendwie so.
Soweit ich es in Erinnerung habe, ja. Southampton ist, glaube ich,
Ablegeort gewesen.
Mindestens einmal.
Und der Eisberg ist dann später gekommen, aber ja, irgendwo haben die Italiener einen Eisberg gerammt und müssen jetzt nochmal einen Umweg machen. Und wenn es dumm läuft, wir nehmen am Mittag auf, am Dienstag. Heute Abend wird noch geshootet, unter anderem die Holländer noch in Gefahr, die auch noch könnten müssen in die Playoffs kommen. Portugiesen sind schon drin, also es wird dann irgendwann recht knackig, was sich da an Gegner aufreihen, könnte ich mir vorstellen.
Gut, die Österreicher sind auch noch drin. Strehlos ist auch dabei.
Stimmt.
Über die reden wir später noch, allerdings noch kurz.
Wir erinnern uns an Sommer, wo die Österreicher die Italiener schon einmal zur Verzweiflung getrieben haben, an der EM, wo man... Also ich habe...
Ja, gut, verloren haben sie dann aber gleich.
Ja, und ich habe dann gelernt, dass irgendwo in meiner Nachbarschaft wohnt jemand, wo der Österreicher die Daumen drückt im Shooten. Der hat irgendwie gejubelt, immer wenn der Österreicher etwas zu Pass kam, ist eigentlich vorher unvorstellbar gewesen.
Also,
die Italiener waren schon lüter gewesen, aber es hat irgendwo gibt's einen Österreicher in meinem Umfeld. Und ich weiss aber immer noch nicht, wer.
Der war wirklich für die Österreicher gewesen oder explizit gegen die Italiener? Hat man das erfahren aus seinem
Ja, das ist Verhalten. Jetzt noch schwierig. Das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe es so interpretiert, dass es schon pro Österreich ist. Weil, also erstens, was willst du gegen die Italiener haben? Geht es eigentlich noch? Und jetzt der Herr Kessler wiegt ja, mit dem Kopf und tut so, als
ob
es da relevante Gründe gibt.
Ich nicht, aber es gibt natürlich Nationen, die die Italiener nicht so gerne haben. Zum Beispiel die Spanier sagen, wir sind die besseren Südländer, wenn schon. Also wenn es um Fußball geht, die Wertung.
Da kann man darüber diskutieren.
Nicht über andere Sachen. Wir haben ja eigentlich alle gern.
Absolut. Also
da gern Spanisch, aber noch lieber Italienisch.
Eben genau. Und der Rotwein ist eigentlich auch von überall in Ordnung.
Kann man nicht von überall her geniessen.
Ja, aber jetzt zurück zu den Nazi. Sage ich, wenn ich da hinter dir die Alphörner gesehen liegen, die letzte Woche gehört haben, wissen, dass die schon vor einer Woche in dem Studio, wo wir immer aufnehmen, der erste Verdacht geäußert wurde, der Herr Böhni hat sie mitgebracht. können wir noch nie entkräften, aber er hat sie mindestens nicht wieder mitgenommen, falls er sie wirklich gebraucht hat. Ich glaube aber nicht. Andi ist nicht unbedingt der Alphorn-Typ. Wir haben dann letztes Mal noch festgestellt, dass sie leichter sind, als sie aussehen.
Leichter als gedacht, ja. Mhm. Wir gehen immer noch davon aus, dass es richtig, also originale Alphörner sind. Ich weiß nicht, oder
gibt's, Alphorn
macht sich jemand Mühe und fälscht das Alphorn?
Bestimmt.
Sicher. Alles gefälscht.
Wahrscheinlich Made in China.
Ja.
Also jetzt.
Aber zurück zu der Nazi.
Bitte.
Ich habe jetzt das mal im Umfeld von mir gemerkt, dass man flächendeckend begeistert ist, während man vorher, selbst nach dem Sieg gegen die Franzosen bei der EM, immer noch so ein bisschen gemerkt hat, da ist irgendwo etwas nicht gut. Oder? Und ich glaube, Murat Yakin hat nicht nur die Qualifikation geschafft, sondern auch irgendwie noch etwas anderes ausgelöst, nämlich, dass der Funken überspringt von dieser Nazi auf die Gesamtbevölkerung, wenn man so sagen willst, aber auf weitere Kreise, dass man vorbehaltlos hinter dieser Nazi steht und sich auch mitreissen lässt. Also ich bin jetzt bereit, zu sagen, man darf jetzt durchdrehen, obwohl es natürlich nur eine Qualifikation war. Wenn man da sagt, ja, die beste Nazi von allen Zeiten, finde ich meistens übertrieben. Jetzt wahrscheinlich immer noch ein bisschen, weil es tatsächlich nur in Anführungszeichen Qualifikation war und nicht ein Turnier, wo man etwas gewonnen hat. Aber warum nicht? Warum nicht? Wieso muss man immer skeptisch sein? Also, der Schweizer darf sich auch einfach gehen lassen. Und das hat man gesehen, schon im Stadion passiert. Die Spieler haben das vorgelebt. Besonders beeindruckend, auch die nicht gespielt haben, wie die sich geäussert haben, das Gemeinschaftsgefühl und dann der Yakin selber noch mit seinem Auftritt, der einfach überzeugt hat. Ich muss sagen, das ist von A bis Z einfach begeisternd.
Also das ist mir gestern auch aufgefallen. Es ist irgendwo mit dem, also ja, das im Fernsehen geschaut, mit dem Einlaufen der Spieler ist das irgendwie losgegangen, wo du merkst, okay, die Leute haben richtig Lust. Also es ist so, du hast ja manchmal vor dem Match, ist halt einfach, ja, vor dem Match und dann ist man schon mal da. Da sind jetzt, also über, ich glaube, so die durchschnittliche Begeisterung vor einem Nazi-Match raus. Gewisse Grundeuphorie da und die hat vor allem nachher ins Spiel innen noch gedreht. Man ist dann irgendwann kurz mal ins Biber gekommen, weil ich das Goal nicht wollte, in der ersten Halbzeit. Also, abgesehen davon ist es in den ersten Minuten sehr ein nervöser Auftritt gewesen, muss man schon sagen. Also im einen oder anderen recht viel Adrenalin, irgendwie die Flanken, die zu lang werden oder irgendwelche Ecken, die sehr krumm kommen. Also hat man schon gemerkt, okay, es ist nicht, es geht schon um etwas. Zum Glück ist der Gegner also wirklich nicht gut gewesen. Und irgendwann hat man dann die Sicherheit sich auch gehabt. Und also als Einheit auch mit dem Publikum habe ich das Gefühl gehabt, das Ganze nachher sehr, sehr souverän über die Bühne gebracht. Also immer eben in Anbetracht dessen, der Gegner ist jetzt sicher nicht eine Mannschaft, die allzu lang noch wird in Erinnerung bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, natürlich nicht, aber selbst der Gegner hat das Potenzial, zum fürchterlich ein Bein zu stellen.
Im Weg stehen. Die Italiener wissen,
über was wir Zeit reden. Kein Goldstand bringst gegen so einen Gegner den Baustein auf. Irgendwann, so wie es jetzt gelaufen ist, ist es kein Wettbewerb mehr, weil der sich geschlagen gibt. Und dann läuft es wie geschmiert, wie der Andreas Böhni, unser Fußballexperte, jeweils sagt. Ist ja auch richtig so, das hat man sich erarbeitet. Aber das Potenzial dafür, dass man vielleicht könnte scheitern, das ist durchaus vorhanden gewesen. Man hat es gesehen, wie du gesagt hast, ein nervöser Start abzulesen gewesen, was völlig normal ist, weil die Spieler sind sich gewöhnt, gegen Gegner anzutreten, wo mitspielen. Da hat es einen Resonanzkörper, ungefähr gleich schnell, gleich technisch, mit der gleichen Technik ausgestattet, mit einem System ausgestattet, wo man dagegen kann etwas machen kann, wenn ein Gegner einfach hinten drin steht. Das geht es nur darum, den Mörtel irgendwie zu knacken. Oder?
Ja,
kann dann zum Problem werden, wenn man sich verkrampft.
Ja. Das Problem ist vor allem, wenn du solltest Goal schiessen, so wie man es am Montag hätte müssen. Also man hat ja gewusst, höchstwahrscheinlich, es ist dann am Schluss gar nicht so weit gekommen, aber man hätte müssen davon ausgehen, dass 3 Goal, 4 Goal nötig sind. Und ja, mit dem Wissen im Match hineinzugehen, das ist nicht ganz so einfach. Auch wenn man dann natürlich sagt, ja, man muss das eine nach dem anderen und überhaupt ernährt sich das Eichhörnchen eins nach dem anderen. Das ist dann einfach gesagt. Also man hat am Anfang gemerkt, dass es leichter gesagt als gemacht ist, aber am Schluss hat man es nachher irgendwie hergebracht. Und was nicht vergessen werden darf, mit welchem Personal ist das Ganze zustande gebracht worden ist. Man hat 7 Stammspieler, die ausgefallen sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da dabei darunter Leute eben, wie ein Granit Xhaka, die offensichtlich dieser Mannschaft nochmal eine zusätzliche Dimension würde geben. Ich meine, im Sturm haben wir letzte Woche schon am Rand darüber geredet, dass ein Noah Okafor könnte ein Faktor werden. Ist jetzt wissen wir definitiv, dass er einer geworden ist in diesen zwei Matchen gegen Italien und auch gegen Bulgarien am Montagabend. Also, es ist dort schon... Also, was mich beeindruckt ist, mit welcher... was ist es? Kaltschnäuzigkeit. Am Schluss abgeklärt hat, man einfach in jeden von diesen Rückschlägen hergenommen hat, gesagt, okay, nehmen wir zur Kenntnis, weitermachen. Und irgendwann, ja, hat man es nachher gepackt. Also so die, und dort kommt jetzt, ich finde es wahnsinnig schwierig, die beiden Trainer, Petkovic und Jakin, zu vergleichen, weil der
muss man Murat
Jakin ja auch offensichtlich aufbaut auf dem, was der Wladimir Petkovic vorher gemacht hat, oder? Dann gibt's
klar, natürlich, die Basis ist da.
Dann gibt es noch den Effekt von der neuen Stimme, wo irgendwie nach 7 Jahren vielleicht auch gut tut. Und ja, und dann kommt noch irgendein Faktor X rein. Also logischerweise bringt er ja dann noch irgendwie eine eigene Geschmacksrichtung in die ganze Veranstaltung.
Ja, ich glaube, das gehört dazu. Das ist das, was nicht quantifizierbar ist, was ein Trainer mit seiner Persönlichkeit reinbringt in eine Mannschaft. Und zum Xhaka muss man vielleicht noch sagen, ist vielleicht ganz gut gewesen, dass der jetzt gefehlt hat, weil gegen die besseren Gegner, die dann wahrscheinlich an der WM irgendwann musst du vorne, dann brauchst du den schon wieder. Also, vielleicht ist es fast einfacher gewesen jetzt ohne Xhaka, weil der natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich bündelt. Und so haben die jungen Spieler, die jetzt eingreifen mussten, erstens mal haben sie sich entfalten können. Sie haben Luft gehabt, um sich zu entfalten. Und sie müssen Verantwortung übernehmen. Das tut ihnen gut. Weil wenn der Jack kommen ist, ist es immer der, der Verantwortung übernehmen muss.
Also er will das ja irgendwo auch, oder? Ja, das ist einer, der die Verantwortung sucht.
Das ist sein Anspruch auch an sich selber. Das ist vollkommen richtig. Und das brauchst du auch, je nachdem, wie gross die Aufgabe dann ist. In dem Fall kann man jetzt eigentlich froh sein, dass es so rausgekommen ist, weil man dann gesehen hat, was der Rest kann. Natürlich hast du auch noch einen Shaqiri, der auch Verantwortung übernimmt, aber das ist ganz ein anderer Spielertyp. Oder?
Ja, und es ist immer schwierig zu sagen von weitem. Und im Erfolgsfall ist sowieso, das übertüncht natürlich noch einiges, aber es ist schon auffällig gewesen, jetzt auch gestern, also das Gefühl, so Shaqiri blüht noch einmal mehr auf. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er in Lyon wieder mehr spielt und sich möglicherweise nach dieser Luftveränderung aus Liverpool nach, 3 Jahren gewesen, auch sonst wohler fühlt. Aber der Eindruck ist schon in diesen Länderspielen, die er jetzt seit dem Sommer gemacht hat, wo der Granit Xhaka ja nie dabei war, dass auch bei ihm so wie vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es eben mehr Luft haben, möglicherweise, ist schwierig zu sagen. Vielleicht auch eine zusätzliche Dringlichkeit, also das Wissen, okay, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen, weil nicht einer da ist, was für mich macht. Aber wenn man sie einfordert, oder? Ich meine, es wäre auch sonst nicht verboten.
Shaqiri tut grundsätzlich einfach die Zuneigung vom Publikum
ja, sehr gut. Ja, das merkst du
extrem. Das ist ein Sensorium ja. Dafür, wenn nur ein bisschen Kritik rum ist. Ich sage jetzt nicht von den Medien, das ist wieder ganz etwas anderes, aber das Publikum selber, wenn das 100% auf seiner Seite ist und auf der Seite von der Mannschaft, dann saugt er das richtig auf. Und du siehst das dem an, wie der spielt.
Also,
den
Eindruck habe ich gestern auch extrem.
Viel mehr zu.
Extrem. Also ich meine, die grosse Frage ist ja wirklich, wie gut ist die Nazi? Also doch können die anderen fast ein bisschen Angst und Bang werden, wenn wir alle dabei sind.
Ja, wenn es so einfach wäre,
ja.
Dann wäre es schön. Dann wäre es einfach. Dann könnte man einfach eins und eins zusammenzählen. Und dann kommt aber eben das nicht quantifizierbare wieder drin. Was machst du denn, wenn an der WM am Anfang musst du gegen einen spielen, wo du eigentlich musst schlagen und dann zittern und allen wieder knien. Das passiert halt, das passiert ja nicht nur den Schweizer, das passiert allen. Also mit dem Druck muss jeder umgehen im Sport und das zu meistern ist eigentlich das grosse Problem, das man hat, wenn man nicht gerade im Finale steht oder im Halbfinale, wo man Gegner begegnet, die auf Augenhöhe sind und sich der Druck gleichmäßig verteilt, Favoritenrolle, die ist dann irgendwo im Ungefähren und es interessiert auch nicht mehr so. Am Anfang sich durchzusetzen und dann brauchst du eben schon Leute, die Erfahrung haben und auch bewiesen haben schon, hey, wenn es darauf ankommt, bin ich der, der es richtet oder mindestens mal die Verantwortung übernimmt. Und dann bist du dann froh, dass du einen Xhaka hast, der hersteht. Und weißt, im Notfall geben wir dem mal die Kugel. Der macht dann schon etwas damit. Und das merkst du dann eben auch.
Das muss man wahrscheinlich sagen. Also spannend wird es sein, wie sich im ja, im Frühling wird ja so ein bisschen Testphase sein, wie sich die Gemengelage jetzt auch verschiebt, oder? Also jetzt bei einem Granit Xhaka wird man dann auch sehen, okay, das ist ein halbes Jahr weg gewesen. Ja, nicht ganz, aber irgendwie die Rückrunde jetzt sozusagen, der Nazi hat verpasst, die Herbstsaison. Es passiert ja auch etwas in einer Gruppe, währenddem als man nicht rum ist, gerade wenn man etwas verpasst. Also das ist in jeder sozialen Gruppe ja irgendwie so. Ich bin sehr gespannt und eigentlich hat es nur, also ich sehe nicht genau, wie das negativ könnte sein für das Team. Dass man jetzt wirklich merkt, okay, der Plan B, der funktioniert mehr als gut. Ist eigentlich sehr, sehr positiv. Jetzt gehen wir auf Katar und sie freuen uns auf die Wüste. Achtung, Überleitung zum schwierigen Thema.
ja. Dass das Thema irgendwann wieder kommt, ist logisch gewesen. Nicht nur bei uns, sondern es kommt dann rechtzeitig zum Ende dieser Qualifikation. In vielen Zeitungen und Medien wird es wieder gespielt. Und das ist auch richtig, dass es gespielt wird. Ich frage mich einfach, was es bringt. Weil ich glaube, man hat eigentlich schon abgeschlossen mit dem. Das sind so Alibi-Übungen.
Dass in Katar Menschenrechtsverletzungen im grossen Stil ein Ding sind, dass man...
Also man hat sich auch mittlerweile auch schlau gemacht. Und ich glaube, die ganze Aufklärung ist noch nicht... Die Arbeit ist noch nicht geleistet. Aber wenn man sich ein bisschen darum bemüht, dann erfahrt man, wo die überall drinstecken. Das ist ja nicht nur im Sport, sondern auch in Weltfirmen, in globalen tätigen Firmen. Die gehören zum Teil zur Hälfte der Kataris oder anderen Wüstennationen aus dem Bereich. Wo man, die Verknüpfung bringst du gar nicht mehr weg. Also das geht nur um Geld, das ist klar. Mhm. Und das muss man einfach akzeptieren. Oder man geht irgendwo anders hinleben. Ich glaube, ohne das Bewusstsein funktioniert es nicht mehr. Wenn man sich jedes Mal wirklich das Gewissen machen würde, müsste man sagen, wir gehen nicht an die WM. Wir gehen aber auch nicht auf Saudi-Arabien Formel-1-Rennen austragen. Wir gehen nicht Formel-E-Rennen austragen. Wir machen einen ganzen Haufen nicht. Wir lassen uns nicht Sponsoren von denen. Wir schauen nicht her, wenn die Champions League spielt und so weiter. Also, dann müssen wir uns einschränken. Und das ist ein Thema, das viel weiter greift. Wir müssten uns auch einschränken, um das Klima in den Griff zu kriegen. Also wir müssten weniger reisen, wir müssen weniger konsumieren und so weiter. Machen wir alles nicht, weil der Mensch nicht bereit ist, auf irgendetwas zu verzichten, was er schon hat. Und wenn er die Qualifikation für die Fußball-WM hat, dann verzichtet er nicht einfach freiwillig darauf und sagt, ja gut, aber die Menschenrechte, was eigentlich aus humanitären Gründen und aus, ich sage jetzt einmal, aufgrund von einem kulturellen Verständnis, das mehrheitsfähig ist, sollte man sagen, macht man das nicht. Aber dann müssten wir uns grundsätzlich bei anderen Sachen auch einschränken. Und das machen wir auch nicht. Also ich finde es wahnsinnig schwierig. Der Hebel wäre da, wo man sagen könnte, wir gehen nicht dorthin. Nur was bringt es? Dann verbessert sich irgendetwas dort.
Nein, natürlich nicht. Das Problem ist aus meiner Sicht das anders, oder? Also Boykottdiskussion, die kann man führen, das wird sowieso nicht passieren, ist klar. Also ich weiss nicht, welches Szenario müsste eintreten. Ich glaube, da müsste Katar noch einmal irgendwie eine Schippe drauflegen. An der einen oder anderen Front, dass irgendwie da Drive würde reinkommen. Also vielleicht einzelne Spieler. Ist nicht auszuschliessen, es gibt da den Finn, wie hat er geheissen? Riksi, irgendwie so. Wo so ja, Wackelkandidat ist in der Nazi gewesen, der sich dann geweigert hat, vor etwa 2-3 Jahren ins Trainingslager mitzufahren, dort runter. Und ich glaube, seither auch nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Jetzt kann man eben auch dort wahrscheinlich sagen, vielleicht sogar zum Teil sportliche Gründe. Wir werden es nie erfahren. Grundsätzlich ist es ja möglich, dass einzelne Spieler sich so verhalten oder sich dann so handeln. Der Fehler ist schon lange passiert. Also man hat die WM dort hergegeben, das hat nicht passieren. Man hat das aus sehr offensichtlichen Gründen gemacht. Ist möglicherweise auch nicht ganz also so gelaufen, wie es müsste. Aber ja, das ist bis mindestens über weite Strecken mal schon aufgearbeitet worden. Der französische Einfluss zum Beispiel, der dort gespielt hat, mit seinem Bezug auf Katar. Und jetzt stehen wir irgendwie vor der Situation, also wenn man nichts sagen, geht ja auch nicht. Also einfach sagen, okay, wir reden nicht drüber, das ist ja keine Alternative. Das muss irgendwo Thema sein. Ich würde mir schon auch wünschen, dass, wenn wir jetzt den Sheran Shaqiri vorher schon gelobt haben oder die anderen, die jetzt ein bisschen gewachsen sind und Verantwortung übernehmen, oder ja, übernommen haben, jetzt die Verantwortung dann vielleicht in einem Jahr auch übernehmen und mindestens darauf hinweisen, dass es da Probleme gibt und man, ja, also das muss ja möglich sein. Kritik muss geübt werden und das muss ja, ein Staat wie Katar auch aushalten.
Ja gut, aber das ist nicht, so ticken die Leute dort nicht.
Welche Leute?
Totalitarismus.
Aha, ja gut, aber dann...
Diktatur. Da geht nicht darum, dass man es aushalten will, sondern das sind demokratische Prozesse, die nicht kennen.
Ja, aber in einer Shakiri würde jetzt nichts passieren. Gut,
ich finde einfach, man darf die Verantwortung nicht den Athleten übertragen. Das sind Verbände, die Verantwortung müssen
übernehmen.
Wie du gesagt hast, das muss früher passieren, nun passiert das nicht. Den Mechanismus kennen wir. Ist bei Olympia das Gleiche? Soll man nach China? Wir kennen die Problematik, die es da gibt. Mhm. Und am Schluss fragt man die Athleten, ja, wieso gehen denn die? Ja, einmal in vier Jahren, auch der gleiche Mechanismus.
Also gut, ich bleibe, wir haben ja glaube schon mal darüber geredet, ich
verstehe es. Dass die Athleten dort herwollen, verstehe ich, die können das von mir aus auch ausblenden, wenn sie das wollen. Das müssen sie nicht machen, aber sie können. Ich finde, das muss man nicht zugestehen. Dann sage ich mir gleich, was es ist. Ich habe mich vorbereitet, mache das ganze Leben Sport, das ist mein Ziel, das ist einmal zu Olympia. Das ist legitim. Wo es dann stattfindet, immer die Diskussion, Sport soll, einmal soll er politisch sein, einmal nicht. Je nach Bedarf,
ja, das ist so.
Kramt man sich das führen. Darum, ich finde in dem Fall mit Katar, das ist schon so weit gediehen, das Thema mit Einfluss bei englischen Clubs, Champions League, Sponsoring, Anteil an Weltfirmen, das nachher an einem Einzelsportler zu überlassen, zu sagen, ich gehe dort im Fall nicht her, dann tut er sich selber auch keinen Gefallen mehr und es nützt tatsächlich auch nichts mehr.
Ja, nein, man kann
die Leute... Aber man kann darauf hinweisen, natürlich, wie jetzt wieder Amnesty International, ich glaube gestern einen Bericht wieder rausgebracht hat, frischgerecht, muss man auch sagen, also das
ja, die wissen so auch, was sie tun. Ja, klar, logisch, also hoffentlich.
Dass sich die Situation eher verschlimmert hat. Also mir würde es persönlich lange zum sagen, ja gut, nochmal verschlimmert, dann gehen wir dort nicht her. Nehmen wir doch den ganzen Krümpel und spielen in England.
Ja,
das war nicht im Dezember, sondern dann, wenn wir immer eine WM spielen, im Sommer irgendwann. England, die haben alle Stadien, nicht mehr nicht für x Milliarden Stadien aus dem Wüstensand stampfen.
Zum Beispiel, ja. Nein, natürlich, also dort sind wir auch, also man merkt ja schon auch, wie eine gewisse Normalisierung von dem Thema stattfindet. Also ich habe es jetzt bei mir gemerkt, wo du gesagt hast, wir spielen sonst im Sommer, also wir spielen doch im Sommer, wenn wir wie sonst immer auch. Stimmt, es ist eine Winter-WM, weil man gemerkt hat, dass in der Wüste heiß ist, nachdem man aus reinen finanziellen Überlegungen das Ding dort runter verschachert hat, oder? Also es ist... Zynismus nicht zu überbieten. Ich glaube, darum ist es wichtig, tatsächlich, dass immer wieder etwas gesagt wird, auch weil Staaten wie Katar und Saudi-Arabien ist kein Deut besser, die meisten anderen Staaten in dieser Region auch nicht, dass ja mittlerweile die Sportveranstaltungen tatsächlich als politisches Mittel einsetzen. Also irgendwie das Codewort Softpower, wo man dann irgendwie sagt, ja. Wir versuchen über diesen Weg irgendwie schon in der Popkultur anzukommen, oder? Also PSG zum Beispiel, ich habe mit dem Sohn von einer Kollegin von mir kürzlich geredet, er ist irgendwie 10 und Werder Bremen-Fan hauptberuflich, kann ich zu sagen, im Hauptfußballfan-Tum. Ja gut, er geht in die Schule und ist Werder-Fan, also man kann fast sagen, er ist Werder-Fan hauptberuflich. Nein, und sein zweites Team ist PSG, wir finden die lässig, oder? Und da hat jetzt völlig, logischerweise, als 10-Jähriger, völlig unkritische Berührungspunkte mit dem Konstrukt dort auch. Das kann grundsätzlich schon funktionieren. Also der PSG ist so ein bisschen cool. Da wird der Scheich, der dann einmal auf der Tribüne hockt, auch. Also man sieht es in Newcastle ist ja mit der Saudi-Übernahme, über das hat man vor nicht allzu langer Zeit auch schon geredet.
Ja, ich habe letzte Woche mit einem Kollegen geredet aus London, der Dan Tartaglia, der für uns übrigens während Olympia 2012 in London Kolumnen geschrieben hat, weil er eigentlich aus Turin stammt und schon lange in England, in London lebt und das ein bisschen kann beschreiben, was sich dort verändert hat. Der Einfluss, oder, wo er auch sagt, er ist West Ham-Fan, übrigens früher mal Ordner gewesen, aus Protest nach dem Umzug ins Olympiastadion, hat er mit dem Job aufgehört.
Als Ordner.
Aber Fan ist er natürlich geblieben. Er sagt, das kannst du nicht abstreifen. Darum versteht er auch die Leute in Newcastle. Denen ist das gleich. Die wollen dann einfach, die sehen das Geld und sagen, hey, wir werden wie Man City, wir werden also gut. Also her mit dem Kohle, wo er herkommt, scheißegal. Aber es gibt eine Grenze. Und die kann man irgendwo ganz, ganz klar ziehen. Also die ist irgendwo zwischen dem globalen Fußball, wo alles einnimmt und eigentlich keine Nische mehr kennt auf der Welt, wo er nicht das Größte ist, was es gibt, was mir unheimlich langweilig vorkommt zum Teil auch. Aber es gibt die Grenzen, zum Beispiel zum Eishockey. Das ist vielleicht kein guter Vergleich, aber wenn der Diktator in Belarus sich daneben benimmt, dann nimmt man dem Eishockey-WM irgendwann nämlich weg.
Wenn es Koda sagt,
und
es ist einem nicht mehr wohl. Meine,
natürlich ist das ein äußerst widerlicher Typ, das wissen wir.
Der Herr Lukaschenko.
Herr Lukaschenko, äußerst widerlich. Sollte man gar nicht auf die Idee kommen, dem Hockey-WM zu geben. Aber es gibt Schlimmere, nämlich Staaten wie Katar und so weiter, Saudi-Arabien, wo die Menschenrechte ganz anders noch drangsalieren. Und da macht man es nicht. Warum nicht? Weil sie zu gross sind. Das ist fast wie bei der UBS, wo too big to fail ist. Also die grossen Banken, wenn sie dann auf Krisen zuschlittern, wieder einmal, dann muss der Staat eingreifen.
Geht es dann amigs schon irgendwie?
Dann muss es gehen, weil es einfach das ganze System würde mit in Abgrund ziehen, oder? Da frage ich mich aber schon, ist denn der Sport schon so gross, dass er die ganze Welt würde in Schlingern bringen? Oder wenn die nicht schon im Schlingerkurs ist?
Ich glaube sie.
Reden wir mal nicht mit Klima.
Ja, Gott, oh Gott. Also Sport zum Teil ist ja natürlich schon so gross, oder? Also im Fußball definitiv. Weiß jetzt nicht, was würde passieren, wenn man den Stecker ziehen würde und einfach sagen, wir fahren wieder alles ein bisschen ab. Dann würde schon die eine oder andere Blase platzen. Jetzt kann man sich fragen, ob das so schlimm wäre, aber ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen weitermachen. Du hast vorher das Thema Eishockey schon angesprochen. Apropos Optimismus. Am Wochenende war Deutschland Cup. Wir haben letzte Woche noch darüber geredet, dass wir uns auf Andres Ambühl freuen und auf den einen oder anderen von den jungen Spielern, auf Goalies. Jan Goalies sind zumindest im ersten Match ein bisschen im Fokus gestanden. 1-7 hat man gegen die Slowakei verloren. Ich glaube, am Tag oder zwei Tage, nachdem der Nationaltrainer Patrick Fischer noch laut und deutlich und meiner Meinung nach sehr wohltuend eine Halbfinalquali bei Olympia und Weltmeisterschaften gefordert hat, als andere Sigi, was hat er gesagt, scheinheilig, meinte ich. Mindestens sinngemäß.
Scheinheilig, ja.
Ist ihm das jetzt auf die Füße gefallen?
Nein, ich denke nicht. Natürlich ergüsst sich mindestens ein bisschen Häme, Spott vielleicht. Kommt ein bisschen dazu. Natürlich redet man darüber. Es ist natürlich, ich sage jetzt mal, vom chronologischen Ablauf her ungünstig. Wenn du heute sagst, wenn du bei Olympia ein Halbfinale am Morgen verlierst gegen dezimierte slowakische Nationalmannschaft ohne die besten Spieler, 7-1, das sieht dann schon schlecht aus. Das hätte man auch müssen aufgreifen und dementsprechend würdigen. Aber ich glaube, man muss nicht zu grosse Sachen daraus machen. Muss man nicht, haben wir zum Teil auch nicht gemacht, glaube ich. Zum richtigen Zeitpunkt haben wir geschwiegen und am Schluss dann nochmal etwas darüber gesagt. Ich finde einfach, wenn du jahrelang immer wieder im Viertelfinal kommst und enttäuscht bist, wenn du nicht im Halbfinal kommst, ist eigentlich der logische Schritt, dass man fordert, jetzt müssen wir im Halbfinal. Man kann ja gleich noch enttäuscht sein, nachher, das werden wir auch sein, aber es ist eine andere Art, weil das auch für die Psyche der Spieler wichtig ist, mit der Viertelfinal-Zielsetzung. Und dann kommst du im Viertelfinal, dann kann es beim einen oder beim anderen auch Spannungsverlust bedeuten, wenn man dann sagt, das Ziel haben wir schon erreicht. Man rechnet nicht damit, aber man soll die tiefen psychologischen Auswirkungen von dieser Aussage nie ganz unterschätzen, weil jeder Profi ist froh um jede Ausrede, die sich ihm bietet. Und das meine ich nicht,
das meine ich nicht
negativ. Es ist einfach tatsächlich so. Oder Ausrede tönt halt ein bisschen, ist sehr negativ konnotiert, oder? Ausrede. Aber eine Entschuldigung, es ist auch keine Entschuldigung, es ist irgendetwas
zwischen eine Erklärung.
Das nimmst du dankbar an, oder?
Ja, jetzt... Ich weiß nicht. Ich finde, grundsätzlich ist es ja ein sehr, sehr verdienstvoll, dass man klare Ansagen macht. Also wir als Medien müssen ja sowieso das grundsätzlich mal positiv finden, wenn sich eben einer nicht versteckt und sagt, ja, man weiß das Beste geben und hoffen, dass es dann gut rauskommt. Und dann kann nie irgendjemand etwas sagen. Es spricht ja auch für irgendwie und schon noch einiges dafür, dass man mittlerweile sich an einem anderen Punkt sieht. Das ist auch die Frage, was ist die Selbstwahrnehmung, was hat man für einen Anspruch an sich selber? Und vielleicht gehört es, und das ist für uns Schweizer wahrscheinlich zum Teil halt ungewohnt, auch dazu, dass einmal etwas auf die Füsse fällt. Also wenn man etwas erreichen will, dann besteht tatsächlich Gefahr, dass etwas nicht so läuft, wie man es will. Gegen das ist aber gar nichts einzuwenden. Also Scheitern gehört irgendwo dazu.
Das gehört dazu und man sieht ja, wie schnell das geht. Am Beispiel von der Fußball-Nazi bei der EM zum Beispiel.
Ja.
Das Spiel gegen Italien, wo man das Gefühl hat, oh,
da geht es. Furchtbar unentschieden gegen Wales im Match vorher.
Gar nichts. Also wie wollen die jemals? Und schlussendlich kommt es so aus, dass man Frankreich schlägt in einem K.O.-Spiel. Also eben, das liegt unglaublich nahe zusammen auf dem Niveau nachher. Und das gilt auch für die Hockey-Nazi. Man sieht, Halbfinale 2018 gegen Kanada, gegen eine Top-Mannschaft mit dem Connor McDavid, alles NHL-Profis, alles gute NHL-Profis. Die hat man geschlagen, ein Jahr, zwei später, wenn man den Ausfall berücksichtigt von der WM zwischen denen. Verliert man gegen Deutschland, auch eine gute Mannschaft, aber niemals das Kaliber, das Kanadier hatten. Also da spielt die Psyche eine ganz wesentliche Rolle. Mhm. Ich glaube, er tut der Mannschaft sogar noch gefallen mit dem, weil ein Haufen von dem Druck geht auf ihn selber zurück. Weil die Spieler auch wissen, hey, wenn es dann Diskussion gibt am Schluss, der hat gesagt, Halbfinal, wir sind im Viertelfinal raus, dann kann natürlich irgendeiner kommt und sagen, gut, Zielsetzung ist im Halbfinale nicht geschafft, der muss jetzt weg. Das ist beim Ralf Krüger übrigens jahrelang so gewesen, weil der in den wenigsten Fällen den Viertelfinale erreicht hat. Der hat einmal von einer Medaille geschwätzt. Am Schluss hat man so einen Rhythmus gehabt, einmal drin, einmal draußen im Viertelfinale.
Sind wir so schlecht gewesen? Ich habe immer das Gefühl, wir sind tendenziell immer achten worden.
Während Jahren nicht mehr, nein. ich erinnere an die Heim-WM zum Beispiel.
Ja, da haben wir den Heimnachteil gehabt, dafür besungene.
Und so sang- und klanglos ausgeschieden im Viertelfinale, wo man wirklich noch keine Chance hat. Also, es war ja auch eine andere Zeit gewesen. Nur man darf nicht daran glauben, dass es dort besser war. Ralf Krüger hat nämlich die meisten Viertelfinale verpasst und hat gleich den Job behalten. Also, das lässt sich dann schon immer noch recht.
Gut, das ist auch noch aus einer anderen Ära gekommen. Also, als er übernommen hat, war man in der B-Gruppe und hat das Glück gehabt, dass die nächste WM die Heim-WM war und man darum dort hat mitspielen musste. Also die Ansprüche waren logischerweise auch mindestens am Anfang von der Ära Krüger deutlich andere gewesen, als sie heute zu Recht sind. Also ich würde sagen, jetzt tönen wir furchtbar positiv, oder? Am Schluss hat man aber 7-1 verloren gegen die Slowaken.
Ja.
Und
aber mindestens der Goalie muss man in Schutz nehmen. Der Wüterich vom SCB, der bei dem Spiel im Goal gestanden ist, von diesen 7 Goals sind, wenn es mir recht ist, 3 Empty Netter dabei gewesen, weil man versucht hat, noch etwas
auszurichten.
Das ist auch richtig. Auch das zeigt die Einstellung, oder? Man gibt nicht auf, man versucht es dreimal ohne Goalie und kriegt dreimal eins auf die Nuss. Dann heisst es am Schluss halt 7-1 statt 4-1. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Anschaulich. Der Ralf Krüger hat den Goalie niemals im Leben rausgenommen, weil er gewusst hat, hey, 4-1, wenn ich jetzt ein 50 kriege, dann sehe ich schlecht aus. 5-1 mag ich nicht verkaufen, lieber ein 4-1. Das tönt noch einigermaßen nach Wettkampf. 5-1 ist dann schon so hoch, dass man sagen muss, gegen die Slowak 5-1, 6 und 7-1 sowieso. Der Fischer macht es anders, er geht voll rein, ohne Rücksicht auf Verlust. Und das korrespondiert hundertprozentig mit seinen Ansprüchen. Man hat, man will ins Halbfinale.
Aber?
Du darfst einfach nicht 7-1 verlieren gegen die Slowaken, denn das ist aber auch klar.
Eben genau, ich glaube, das muss man eben schon benennen. Man hat aber jetzt 7-1 verloren. Also nur Lob bekommen dafür, dass man Ansprüche formuliert, wenn man sie nachher nicht einlöst. Ich glaube, dann muss es ja schon auch einen Backlash geben. Ich glaube, an dem führt kein Weg dran vorbei. Ja. Da muss jetzt wahrscheinlich dann schon auch. 100%. Und natürlich gibt es eben, es gibt Deutschland Cup, also muss man den auch noch killen im Dorf lassen. Das ist normalerweise nicht die beste Mannschaft. Also wir haben über Colin geredet, Weber von Pottelbergen und Wüterich in Ehren, aber also die erste Nummer 1 und 2 mindestens hat man daheim gelassen. Und dann hat man Pause gegeben, zum eine Stürre schnaufen, weil die Herren auch keine 20 mehr sind, die Herren Giannoni und Berra. Also sicher auch sinnvoll. Also man kann dann auch noch argumentieren, aber es ist sicher nicht die Mannschaft, die nachher im Februar in Peking wird spielen oder im Frühling an der WM. Aber ja, also so die eine oder andere kritische Frage muss man schon stellen. Nur das Problem ist, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Wir müssen über die Formel 1 reden. Schleunigst. Schnell, der Lewis Hamilton schnell. Ist am Wochenende in Sao Paulo, man kann es so sagen, auch nicht um die Tore gefahren. Ich habe von dem GP sehr wenig gesehen, aber als ich reingeschaut habe, hat Hamilton gerade den Verstappen gefressen vorne. Also perfektes Timing. Erster Versuch gescheitert und dann angesogen und dran vorbei, relativ souverän. Jetzt sind es noch, was ist 14 Punkte noch der Unterschied? Im WM-Rennen noch 3 GPs. Jetzt wird es nochmal was? Heiss, kommt jetzt der Verstappen doch noch ins Nervenflattern. Letzte Woche hast du gesagt, er kann sich eigentlich nur noch selber schlagen.
Ja, scheinbar nicht. Da haben wir geirrt. Also Mercedes hat es fertig gebracht, noch irgendwo Speed zu finden. Gut, da haben wir dann auch neue Motoren drin gehabt, wo ein paar kmh noch rausgerückt hat scheinbar. Die gehen alle in, das ist auch richtig. Also die müssen das versuchen. Und der Hamilton hat jetzt einmal mehr zeigt, dass er eigentlich dann am besten ist, wenn er keine Leute überholen kann. Nur kann er das meistens nicht machen oder hätte nicht müssen, weil er meistens zu vorne war. Das ist eigentlich schade, oder? Weil die Überrundungsmanöver, das ist kein Überholvorgang, die müssen ja weg irgendwann.
Das ist leider
das,
so,
wenn ja. sich einer wehrt, vor allem der Verstappen hat Perez überholt, wo also mühsam ist, mühsamer als ein 90-Jähriger zum Überholen, weil die, gut, die sieht nichts, die fährt einfach links und rechts, aber der will links und rechts, um dir im Weg
zu stehen. Weiss ja, was er tut.
Ein giftiger Mensch. Und der Verstappen will sich auch nicht überholen lassen, was irgendwie auch Sinn macht, wenn man Rennfahrer ist. Aber der hat am Wochenende 24 Auto überholt, 15 im Sprintrennen und 9 im Rennen, hat insgesamt 25 Startplätze Strafe gekriegt, was Sinn macht, weil 25 minus 24 gibt 1 und der erste ist er geworden. So viel habe ich mit meiner arithmetischen Fähigkeit.
Advanced Stats, die da ausgepackt werden.
Am in meinem Fall. Nein, es war ein fantastisches Rennen gewesen, zum Schauen. Das ganze Wochenende war hochspannend.
Und ja, sogar Sprintrennen war spannend.
Wahnsinn. Und ich glaube, die Formel 1 profitiert wahnsinnig von dem Szenario jetzt. Erstens mal Verstappen, Hamilton. Zweitens, dass es tatsächlich spannend ist und man nicht von vornherein schon weiss, wer genau gewinnt denn. Also es besteht ja so, in dieser Konstellation besteht auch die Möglichkeit, dass sich die gegenseitig aus dem Rennen nehmen.
Auch schon passiert.
Gewinnt wieder einen anderen. Also wir haben schon so viele verschiedene Sieger gesehen in dieser Saison, dass man eigentlich jetzt schon sagen kann, das ist ein Riesenerfolg in dieser Saison. Und wenn man sich vorstellt, nächstes Jahr mit dem neuen Auto, neues Reglement, wird es dann noch spannender. Da frage ich mich dann schon, wohin führt das noch? Zu noch mehr Spannung
fahren. Helle Wahnsinn.
Aber jetzt die letzten drei Rennen. Das Problem ist, die nächsten zwei Strecken kennt eigentlich noch niemand. Saudi-Arabien und Doha, glaube ich. Nein, Katar.
Das ist Doha, oder?
Zuerst Katar ist
Doha. Doha,
letzte Katar. Rennen. Ah, Abu Dhabi, genau. Die verwechseln regelmäßig. Das ist der Schluss. Die Strecke kennt man, die anderen zwei jetzt nicht. Was das Ganze noch spannender macht, aber auch ein Stück weit unberechenbar für alle Beteiligten, Zuschauer, Fahrer, Teams und so weiter. Also besser geht es eigentlich nicht, außer man bringt das Argument wieder, das wir vorher schon angeschnitten haben. Soll man in den Ländern überhaupt Sportereignisse organisieren?
Müssen wir nicht unbedingt.
Müssen wir nicht unbedingt, aber jetzt schauen wir natürlich gerne her, weil wir uns auch gerne unterhalten lassen.
Wir sind ja schon einfache Gemüter. Das ist ja im Prinzip das, was wir vorhin gesagt haben, in, ja, offensichtlich.
Man ist ein Mensch. Also, du wirst die Fußball-WM anschauen. Ich werde sie anschauen. Ich werde sogar gespannt sein und mich fragen, wie wirkt das auf mich, wenn ich Fußball-WM im Dezember schaue? Jetzt fluche ich darüber. Vielleicht bin ich nachher begeistert und sage, pff, super, machen das immer.
Wahrscheinlich nicht. Aber möglich ist vieles. Ich weiß, ja, mit dem Glühwein am Weihnachtsmarkt, Public Viewing,
fürchterlich.
Sind die Leute noch voller als ich glaube, ist etwas vom Schlimmsten. Sogar da sind wir uns einig. Es ist heute also sehr, sehr...
Lieber Strohraum, wenn schon. Direkt.
Schon lange nicht mit dem Finger bekommen, Strohraum.
Aber so als Teenager war man ein Fan von Strohraum, weil man unglaublich beeindruckt war von dieser
Zahl. Das ist eine grosse Zahl.
80%.
Ja, Wahnsinn. Jetzt man nachher Feuer. Müsste man theoretisch. Lech.
Lech.
Parallelslalom,
eigentlich meine Lieblingsdisziplin. Ja. Alpine.
Vor einer Woche frisch hast du noch jubiliert, dass das
jetzt kommt. Irgendwie habe ich befürchtet, dass das nicht gut kommt. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, man steuert das irgendwo. Also richtig Mühe gibt man sich nicht, um den Wettbewerb sauber durchzuführen. Also wenn ich dann lese, dass bei den Snowboardern zum Beispiel der Wettbewerb reibungslos funktioniert, weil man ein paar Kniffe vorgenommen hat im Regelwerk.
Man hat sich etwas überlegt. Schon,
ja, eben, also das, gut, vielleicht ist das Problem, dass man sich bei der FIS einfach zu wenig überlegt, was ja schon der Herr Lehmann gesagt hat, dass man nicht auf die Probleme reagiert hat mit einer deftigen Regeländerung oder der Wettbewerb dann halt konsequenterweise gekippt hätte. Also, obwohl ich das ja gut finde, das Parallelgezeugs, muss ich sagen, ich finde es lustig zum Schauen nach wie vor, aber wenn man es nicht herbringt, mehr als ein Wettbewerb, der dann noch reibungslos funktioniert, zu organisieren, das ist eigentlich ein Armutszeugnis für
die
FIS.
Also das Problem ist ja die FIS, wenn wir sagen, die FIS studiert nicht. Eben beim Snowboard studiert sie ja, ist der gleiche Verband. Es sind ja wahrscheinlich Büros, ich weiß nicht, am FIS-Hauptsitz der Alpin-Snowboard-Verantwortlich und der Ski-Verantwortlich.
Ich nehme einfach an, der Snowboard-Verantwortlich ist ein junger Typ, innovativ, mit Visionen, der bereit ist, Neues zu wagen. Und der FIS-Mensch, stelle ich mir vor, irgendein uralter Funktionär, der immer Nein sagt.
Gut, also im FIS-Universum heisst jung, dynamisch, 76.
Und,
was?
Und.
Ich möchte wirklich immer das Beispiel mit dem Peter Schröcksnadel bringen, wo in der Future Group das Ganze einfach... Nein, also abgesehen davon, das Alter allein sollte auch nicht entscheidend sein, ob jemand innovative Ideen hat oder nicht. Also, ich weiss nicht, der Bernhard Russi, unser geschätzter Ski-Experte, zum Beispiel, ist jetzt auch nicht mehr gerade 25 und hat doch etwa die mal noch die ein oder andere clevere Idee, wenn es um einen Skisport geht, hat sich durchaus auch schon hervortan mit Gedanken, die es verdient haben, eigentlich darüber nachzudenken. Übrigens ein grosser Freund von Parallel auch. Kann man jetzt nicht vorstellen, dass er so, wie es jetzt gelaufen ist, für gut halten. Dort dünkt mich dann halt der Fehler, den FIS macht. Offenbar ist laut Erhebungen intern, die meisten Fahrer finden das eigentlich gut, die Parallelrennen. Also klar, es gibt zum Beispiel bei der Schweiz prominente Protagonisten, die es boykottiert haben. Sie sagen, in dieser Form macht es keinen Sinn, grundsätzlich, aber ist eine Mehrheit der Fahrer interessiert daran, so ein Format auszutragen. Und man lässt die jetzt ein bisschen im Stich. Also wenn man sagt, ja gut, wir machen etwas, aber was denn das am Schluss wird, ja, da kann man sich darüber streiten, wie gut oder wie schlecht. Also man darf sich ein bisschen mehr anstrengen, habe ich manchmal das Gefühl, auch denen zu lieben, die eigentlich einem ja noch die Stange würden haben. Also Leute wie dir, abgesehen davon auch, eben, die noch behaupten, es sei eine gute Idee. Also für mich ist jetzt das Wochenende einfach wieder einmal der Beweis dafür gewesen, dass man kann es einfach nicht und dann soll man es doch lassen. Und wenn man irgendwann mal eine Idee hat, wie man es besser machen kann, dann kann man es ja nochmal probieren. Kann man sagen, jetzt retro, also so wie damals 2021, nur in gut. Ja, wieso nicht? Aber jetzt muss das muss jetzt weg in die Mutterkiste. Also es kommt ja jetzt auch. Es gibt ja keine weiteren Parallelreisen mehr in dieser Weltcup-Saison, was eigentlich schon alles aussagt über die Akzeptanz, ja, und auch über irgendwie die Wertschätzung, die Sportart auch sehr offensichtlich genießt.
Ja, das muss ich auch sagen. Also wenn das so abläuft und derig Mängel vorherrschen, dann darf es auf keinen Fall sein, dass so ein Rennen eventuell noch zu einer Entscheidung führt, um eine Kugel, oder? Also das wäre dann furchtbar. Also die Formate müssen schon verheben. Und solange man das nicht herkriegt, das wäre für mich irgendetwas, was man zuerst mal müsste austesten. Auf einer tieferen Stufe ist auch schon wieder verrückt, weil die Leute, die fahren auch Meisterschaften. Also das macht keinen Sinn, so etwas in einem Ernstkampf austesten zu müssen. Da muss ein fixfertiges Format her, das funktioniert. Und sonst muss man es tatsächlich kippen. Ob ich jetzt das lustig finde, dann ist natürlich interessiert eh niemand. Das ist schon klar. Aber grundsätzlich kann ich sagen, es gibt Leute, die das lustig finden. Kollegen von mir, die einzigen Formate, die es tatsächlich überzeugend finden, außer Kitzbühel und Zlauberhorn. Also man muss schon sagen, das ist publikumswirksam, weil man halt sieht, wer vorne ist und wer nicht vorne ist. Aber es muss funktionieren, sonst muss man es wirklich kippen.
Aber ein Format, das sicher nie wird gekippt werden,
ist unser Endspurt.
Der Endspurt.
Endspurt.
Und da legen wir los mit American Football. Letztes Wochenende legen wir los, immer das Gedöns. Unmöglich, kann man nicht einmal mit etwas anderem einsteigen. Wir legen los, geht einfach los. Cam Newton, Carolina Panthers, Comeback. Und zwar vom Müsli-Essen auf dem Sofa direkt auf den Platz. Zuerst hat es noch geheißen, er spielt nicht. Und dann das Comeback.
Ja gut, also ich weiß nicht, ob er Müsli gegessen hat oder sonst irgendetwas.
Hat's behauptet?
Ja gut, was da alles behauptet wird. Was sind die ersten zwei Spielzeuge oder die ersten drei Spielzeuge? Zwei Touchdowns. Tönt mal gut. Täuscht nicht darüber hinweg, dass die Hauptarbeit andere gemacht haben in diesem Spiel für Carolina. Es ist eine schöne Geschichte. Er hat es dann noch gut inszeniert. Nach dem ersten Touchdown, als er selber reingelaufen hat, gross ins Publikum reingerufen. I'm back. Und für das übrigens noch eine Strafe bekommen, weil das sich irgendwie ein unsportliches Verhalten hat, den Schiedsrichter, also ich glaube, wie er den Helm abgezogen hat, und gezeigt hat, das bin wirklich ich. Den Beweis geführt, aber dann auch eine 15-Jahr-Strafe eingefangen. Kann man sich darüber streiten. Ist im Endeffekt nicht ins Gewicht gefallen. Es ist eine schöne Geschichte. Ich glaube, am Schluss wird es nicht wahnsinnig grossen Einfluss haben. Der Mann hat eigentlich in den letzten Jahren bewiesen, dass der Körper es auf Dauer nicht mitmacht. Schade.
Müsli.
Also, warte. Meinst du, dass Müsli hilft? Also,
das sind immerhin Arizona
Cardinals gewesen, mit ihrem, ja, ohne drei von ihren besten Spielern. Aber doch. Also muss
ich
man
merke
sagen.
Schon, auf der anderen Seite da, am anderen Mikrofon steht kein Cam Newton-Fan.
Doch, ich finde die Geschichte sogar eigentlich schön, aber ach, ich weiß nicht, das ist so das also der Charme von der Geschichte ist ja einfach, dass der Cam Newton in Carolina zum Star geworden ist, mindestens in der NFL, ist dort draftet worden 2011 als Nummer 1, die dort träumen vom Super Bowl, man hat es nie geschafft. Dann hat man sich getrennt von ihm, weil man eben gemerkt hat, jetzt machen Arm und Bein vielleicht doch nicht mehr so mit, wie sie sollten. Hat der letzte Saison in New England verbracht und jetzt kommt er wieder zurück, nachdem in Carolina in der Zwischenzeit auf der Quarterback-Position nicht besser geworden ist. Ja, es wäre überraschend, wenn das würde funktionieren. Apropos überraschend, jetzt ist Österreich viert geworden in seiner WM-Quali-Gruppe und ist doch in den Playoffs um die WM-Quali.
Hä? Ja, das ist unglaublich. Das Gaga-Format sondergleichen. Man versucht da irgendwie in der Nations League ein bisschen Gewicht zu verschaffen, aber dass jemand Vierter wird in einer Sechsergruppe und dann vor zwei anderen Nationen noch die Möglichkeit hat, einen Barrage zu bestreiten, ist einfach, das macht keinen Sinn. Das ist völlig Gaga. Außer wenn es die Österreicher sind, dann ist es nämlich lustig. Weil die Österreicher grundsätzlich einfach lustig sind. Und wenn man den Österreicher zugelassen hat, Herbert Prohaska, wenn er das schön erzählt hat, dass man sehr Schweizer und Österreicher hätte man sich nicht gewünscht, hat er gesagt. Natürlich gewünschen. Nicht. Gewünscht. Ah, so jetzt kriegen es vielleicht die Holländer, was das Ganze dann noch lustiger macht. Wir hoffen es nicht für unseren geschätzten Kollegen Marcel W. Pern, wo dann...
Was mit den Holländern haltet und... Ja,
Weg nach Kanada ist und das nicht will erfahren bei der Landung, dass seine Holländer ausgeschieden wären. Dann sollten sie eigentlich schaffen, Heimspiel gegen Norwegen. Auf dem Weg darüber sind nicht nur Marcel W. Pern und sein Fotograf Sven Thoman, sondern auch die Skifahrerinnen und Skifahrer, sagen wir mal, die Skifahrerinnen ganz sicher, nämlich die Slaloms in Levi.
Was aber die sind dort? Ja in Skandinavien.
Sind die?
Ja, Levi, Finnland.
Ah, nicht Levi's Jeans, ist das nicht?
Nein, das ist an der Westküste, ja, nordkalifornisch.
An der Westküste.
Dort, wo die Jeans erfunden wurden. Nein, wenn die Speedfahrer schon wahrscheinlich jetzt, ja, die sind schon denen tatsächlich, oder mindestens die Ski von denen zum Teil, sind Frauen, mindestens Technikerinnen noch schnell in Finnland unterwegs. Wendy Holdener kommt zurück.
Mit den gebrochenen Händen.
Ja, ich habe das letzte Mal ganz fies gelacht und das zaubert mir immer noch ein Grinsen ins Gesicht, weil ich es einfach lustig finde. Vorstellung, dass jemand zwei Hände gleichzeitig nicht kann brauchen. Aber ja, ich bin ja ein sehr einfaches Gemüt. Ich glaube, die Wendy zeigt etwas. Sie hat so ihre ersten Äußerungen tönen sehr positiv. Scheint jetzt gute Fortschritte gemacht zu haben, da wieder reinzukommen. Also in einem von diesen zwei Slaloms sicher vorne hin. Tendenziell wahrscheinlich im zweiten. Apropos Wintersport. Am Wochenende Formel 1 in der Wüste. Hamilton, wir haben ihn vorher schon gehabt. Und jetzt geht die UV-Jagd weiter. Oder erholt sich der Verstappen?
Ganz schwierig zu beurteilen, wenn man die Strecken nicht kennt. Ich nehme aber an, dass Mercedes den Vorteil haben wird, weil es dort relativ lange Gerade hat. So viel habe ich gesehen. Und die Motorenpower sollte eigentlich Lewis Hamilton absolut in Karten spielen. Am Wochenende wird wieder gekickt in der Super League sein und FCZ. Wie sieht es dort aus? Wer gewinnt?
Na, no, wer gewinnt? Das ist eine historische Formulierung. Ja, der FCZ in Sion 0-1. Untypisch.
Ja,
also ein klassisches No-No-Spiel und dann macht ja, irgendwie Guerrero oder so, macht aus Versehen in der 86. Minute, um dem Gegner möglichst wenig Zeit zu geben, noch zum Aufholen, sei es noch. Die einzige Spitzenmannschaft, die spielt, IB und Basel. Der Match ist ja verschoben worden.
Wir reden vom FCZ, wenn wir von Spitzenmannschaft reden, darum tippe ich auf das 3-1 für Zürich und nicht nur auf das billiges, gäbiges, schäbiges 1-0.
Fantastisch, haben wir auch wieder etwas gelernt. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Wir haben vor allem gelernt, dass Levi nicht in Übersee ist, sondern zum Beispiel in Finnland.
Ja.
Wenn man genau aufpasst hätte, würde man das wissen.
Es aber wird
wenn einem nur Parallelrennen interessieren, dann weiss man, dass Lech
am Arlberg
in Österreich liegt.
Genau.
Nicht.
Genau, das reicht aber auch eigentlich mehr, muss man nicht wissen. Für den Rest kann man uns fragen, nächste Woche wieder irgendwann Dienstag, Mittwoch, Dienstag, wenn ihr uns abonniert habt. Ja, lohnt sich schon nur wegen dem. Wir bedanken uns. Ade.
Wieder schauen. We'll be right back.